Wir haben vorher in diesem Lied gesungen. In deinen Wunden sind wir geheilt. Berührt mich immer wieder das Lied, weil es hat einen ganz starken, tiefen Text. Und es ist mir so bewusst geworden, als wir das Lied gesungen haben, ja, betrifft es jetzt nur die Kranken. In deinen Wunden sind wir geheilt. Das ist mir bewusst worden, wir haben alle zusammen, sind wir von einer tödlichen Krankheit infiziert worden. Und diese tödliche Krankheit, die heisst nicht Krebs, wie das bei Madi ist jetzt, sondern die heisst Sünde. Sünde ist eine tödliche Krankheit, die durch Adam und durch Eva in unsere menschlichen Gene hineinkommen und die zum Tod führen. Zum Tod führt. Der Paulus sagt, der Lohn von der Sünde ist der Tod. Die Gabe von Gott aber ist das ewige Leben. Also, dass wir geheilt werden durch deine Wunden sind wir geheilt. Heißt, wir sind geheilt von der Krankheit von Sünde. Wir sind rausgerüft, rausgerettet worden aus dieser Macht von Sünde. Und darum betrifft es uns alle. Wir alle haben es nötig, geheilt zu werden von dieser tödlichen Krankheit. Damit nicht das, was nachher nach unserem irdischen Leben ist, sich auf eine negative Art tut verewigen. Hey, in diesem Leben die Möglichkeit zu zügeln, zu wechseln von Finsternis ins Licht. Das ewige Leben zu empfangen und das ewige Leben fährt hier und jetzt an, in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen und es quillt, das fließt nachher ins ewige Leben hinein und nach unserem irdischen Leben hier. Und ich glaube, diese Hoffnung dürfen wir immer wieder haben, aber auch das Bewusstsein, es ist nicht einfach so, sondern es hat Jesus das Leben gekostet, dass wir das können. Am Kreuz von Golgatha hast du das vollbracht. Und weil Jesus das vollbracht hat, erzittert die Macht von Finsternis, vom Teufel, vom Tod. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel, sagt der Paulus. Und dann kommt der Siegesausspruch. Christus hat es überwunden. Christus hat auch den Tod besiegt. Wir treffen uns in einer kleineren Gruppe, jeden Freitagabend für das Beten, für den Adi, mit ihm zusammen. Und für das Hören und Gott zu fragen, was ist deine Strategie für das die Heilung, die am Kreuz von Golgatha schon geschehen ist, hier im Leben, im Körper von Adi kann sichtbar werden. Und wir haben Gott gefragt, wie sein Weg ist, und wir haben verschiedene Eindrücke gehabt. Und wir sind herausgefordert, in diesen Eindrücken treu zu sein. Einer von den Eindrücken war, dass wir regelmässiger zusammenstehen und beten. Das haben wir vorher nicht gemacht in dieser Art. Und ein anderer war, dass wir sollen fasten. Und das war jetzt etwa schon vor der Herbstferien, das so knapp vor der Herbstferien, wo wir den Eindruck hatten. Wir haben gemerkt, das ist ein bisschen schwierig, so wie die Leute alle in der Ferien sind. Jetzt sind die Herbstferien vorbei, das Wochenende ist vorbei und wir haben gemerkt, jetzt ist eine gute Zeit, wo wir eigentlich könnten fasten. Und ich habe auf der anderen Seite auch gemerkt, dass das nicht mehr so allen vertraut ist. Was ist überhaupt Fasten? Wie fastet man? Und dass wir auch nicht nur als die kleine Gruppe jetzt hier herausgefordert sind zu fasten, sondern dass wir euch als ganze Gemeinde auch weit möchten mitnehmen auf den Weg. Und euch auch einladen, um mit zu beten, mit zu fasten, in dem Mass, wie es euch möglich ist, jetzt in dieser nächsten kommenden Woche. Wir haben gemerkt, man kann das Fenster noch ein bisschen weiter offen lassen. Wir können ja noch die übernächste Woche auch noch anhängen. wenn wir wollen. Aber ich merke jetzt mal so, für die nächste Woche wollen wir eine Fastenzeit haben. Und dass wir ein bisschen verstehen, was ist überhaupt der Fasten und Beten. Ich möchte euch noch ein paar Gedanken aus der Bibel weitergeben. Esther 4, Vers 15 und 16. Das ist die Geschichte, wo der Haman eigentlich mit einer List erwirkt hat, dass der König ein Gebot erlassen hat, dass alle Juden an einem bestimmten Tag getötet werden sollen. Und die Geschichte spielt in Babylon, also in der Gefangenschaft. Die Israeliten sind verschleppt worden nach Babel. Und Esther war eine Jüdin. Und ihr Onkel, der Mordechai, war ein Jude. Und Esther ist ja nachher Königin geworden. Also sie war die Frau vom König. Ihr kennt viele Geschichten. Und ist jetzt eben am Königshof und hat Einfluss gehabt auf den König. Und der Haman, das war einer der Obersten, ein Berater, ein Königlicher, der hat den diabolischen Gedanken gehabt, die Juden alle auszurotten. Und zwar, weil der Mordechai, der Onkel von Esther, sich nicht vor ihm verbeugt hat. Und das hat ihn total hässig gemacht. Und er hat der König können dazu bewegen, einen Erlass rauszugeben, dass alle Juden an einem bestimmten Tag sollen umgebracht werden. Und jetzt kommt die Bibelstelle hier, Esther 4, Vers 15 und 16, darauf ließ Esther Mordechai antworten: Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken, meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Da ging Mordechai fort und handelte genau, wie Esther es ihm aufgetragen hatte. Ich muss noch wissen, für die Geschichte zu verstehen, auch sie als Frau vom König, als Königin, hat nicht das Recht gehabt, einfach zum König zu gehen, ohne dass sie gerufen wird. Ja, das waren noch ein bisschen andere Sitten gewesen. Und wenn jemand unangemeldet zum König gegangen ist, hat er können ihr das Zepter entgegenstrecken. Und wenn er das gemacht hat, hat es geheissen, es ist Gnade, du darfst kommen. Und wenn er das nicht macht, heisst, du stirbst. Du hast etwas Unerlaubtes gemacht, du hast dich unangemessen, unerlaubt einem König genöchert, und das bedeutet Tod. Todesurteil. Also sie hat gewusst, wenn ich unangemeldet zum König gehe, kann das mir das Leben kosten. Und sie hat es zuerst auch nicht machen. Und der Mordechai hat ihr dann gesagt, wenn du das nicht machst, du musst nicht meinen, dass du dein Leben kannst retten. Du bist auch eine Jüdin. Und jetzt, aus dem Haus hat sie dann gesagt, du, jetzt geht, rufen die Juden zusammen, die hier in Susa, die Stadt war, das war die Königsstadt, wo der Palast war, rufen die Juden zusammen und betet und fastet 3 Tage lang für mich als Vorbereitung. Es ist um Leben und Tod gegangen. Es ist um das Schicksal vom jüdischen Volk gegangen. Und darum, dass hier ein spezieller Moment ist, wo es Gottes Eingreifen braucht. Und das war eine Vorbereitung für das. Eine andere Geschichte lesen wir im 2. Samuel 12, Vers 15 und 16. Das ist von David. Der David hat ja Ehebruch begangen mit der Bathseba. Das war eine Frau, die nicht seine Frau war und die mit einem anderen Mann, mit dem Usia, verheiratet war. David hat mit dieser Bathseba geschlafen, noch währenddem, dass sie geheiratet war mit dem Uriah, und hat dann probiert, irgendwie der Uriah, das war ein Krieger, ein Soldat in der Armee von David, da irgendwie dazu zu bringen, dass er wieder heimkommt und bei seiner Frau schlaft, dass das niemand merkt. Das ist aber nicht gelückt. Und nachher hat er die gemeine Idee gehabt, den Uriah einfach im Krieg zu fallen. Und das ist schon gelungen. Der Uriah ist umgekommen und er hat nachher Bathseba zur Frau genommen. Also zu der weiteren Frau, er hatte ja schon Frauen gehabt. Und Bathseba hat ihm einen Sohn geboren. Gott hat aber den Prophet Nathan zu ihm geschickt und hat ihm gesagt, das ist nicht recht, was du hier gemacht hast. Und der David hat Buss da und hat um Vergebung gebetet. Aber Gott hat gesagt, ich werde das Leben von diesem Bübli nicht nehmen, es wird nicht können leben. Und jetzt ist es so weit gekommen, dass der Sohn geboren ist worden. 2. Samuel 12, Vers 15. Als Nathan nach Hause zurückgekehrt war, ließ der Herr das Kind des Urias, Frau David geboren hatte, todkrank werden. David flehte Gott an, den Jungen zu verschonen. Er aß nichts und lag nachts auf dem nackten Boden. Die Angesehensten unter seinen Hofleuten baten ihn aufzustehen und mit ihnen zu essen, aber er weigerte sich. Und das Kind ist nachher gestorben. Der David hat nicht können durch das Fasten und Beten abwenden. Und doch hat er wie seine Verzweiflung, seine Entschiedenheit noch einmal wie in die Waagschale geworfen und hat zu Gott gefleht und gesagt, Herr, eigentlich ist es meine Schuld. Eigentlich bin ich der hier einen Fehler gemacht hat. Verschon das Kind, ein Fasten. Hier ist jetzt einfach ganz etwas Persönliches. Wir sehen aber, wenn wir weiter in der Bibel schauen, dass es auch ganz entscheidende heilsgeschichtliche Momente gegeben hat, wo Leute längere Zeit gefastet haben, also nichts gegessen haben, manchmal sogar auch nichts getrunken haben. Mose haben wir zum Beispiel, als er auf dem Berg Sinai war, für die 10 Gebotstafeln oder die 10 Gebote zu empfangen. 2. Mose 34, 28. Mose war 40 Tage und 40 Nächte oben auf dem Berg bei dem Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Gott schrieb die Bedingungen des Bundes, die 10 Gebote, auf die steinernen Tafel. Eine ähnliche Begebenheit haben wir im Neuen Testament bei Jesus. Das ist im Matthäus 4, Vers 1 und 2. Nach der Taufe von Jesus und seiner Bestätigung von Gott her als sein Sohn und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, und dann kommen all die Versuchungen, die wir kennen. Jesus hat 40 Tage lang nichts gegessen, hat gefastet in der Wüste, es war eine Vorbereitungszeit für eine neue geistliche Epoche, die anfängt. Mose hat 40 Tage lang nicht gegessen, war auf dem Berg, war in der Gegenwart von Gott, war eine Zurüstungszeit, weil er etwas Neues hat angefangen. Gott hat mit seinem Volk einen Bund geschlossen, hat ihm die 10 Gebote gegeben, die ganzen Verordnungen gegeben. Und es war wie eine Zeit, wo sich Menschen, die hier eine wichtige Rolle gespielt haben, rausgenommen haben, für ganz in der Gegenwart von Gott zu sein. Man kann sagen, Fasten ist auch so eine Zubereitungszeit, schon eine Läuterungszeit, sich bewusst rausnehmen, auch von anderen Eindruck vom Lärm von dieser Zeit und von dieser Welt. Man kann sagen, Fasten ist eine Art wie ein Hörverstärker. Wir machen uns bewusster, einfach in einer Zeit, wo wir in Gegenwart von Gott sind. Es geht nicht primär darum, dass ich die Zeit, die ich jetzt während dem Essen spare, einfach dann bete. Fasten ist in keiner Art und Weise irgendeine fromme oder religiöse Übung oder Leistung, die wir tun müssten. Das wäre ein völliges Missverständnis, sondern Fasten ist einfach ein sich rausnehmen, sich von irdischen Einflüssen wie zu separieren und näher, tiefer, intensiver Zeit zu haben, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Wir sehen in der Bibel noch andere Anlässe, die wir haben, für wo gefastet ist worden. Nehemia hat dort, wo er den Bericht bekommen hat, auch er war in Susa, das ist die gleiche Stadt, wo ich vorher bei Esther, er war dort Mundschenk beim König und hat Bericht bekommen, dass es in Jerusalem ganz schlecht geht. Die Stadtmauern sind kaputt, die Tore sind verbrannt und das ist eigentlich alles im Elend. Und als er das gehört hat, Nehemia 1, 4 bis 7, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Schließlich sagte ich, ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seine Geboten gehorchen, hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt, wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, wie du uns durch deinen Diener Mose gegeben hattest. Also es ist hier auch verbunden mit Buß. Ein stellvertretendes um Vergebung bitten, auch für die Sünden vom Volk. Nehemia ist bewusst gewesen, dass wir überhaupt in die Verbannung sind geführt worden nach Babylon. Das ist nicht einfach so ein politisches Kalkül gewesen, weil jetzt halt unsere Armee ein bisschen schwächer ist gewesen als die babylonische, sondern Gott hat das über Jahre hinweg durch seine Propheten angekündigt und hat gesagt, wenn ihr nicht aufhört mit dem Götzendienst, wenn ihr nicht wieder zurückkommt zu mir, dann werde ich euch auch das Land, das ich euch gegeben habe, das ich euch versprochen habe, wieder wegnehmen. Und ich werde euch rausführen. Und der Nehemia wird es bewusst, das ist die Folge von unserer Sünde. Er bettet, er grennt, er ist verzweifelt über den Zustand und bittet Gott auch um Vergebung, stellvertretend für sein Volk und für seine Familie. Wir haben nachher beim Esra ein Fasten. Ich tue jetzt die Bibelstellen nicht alle lesen. Wir haben eine interessante Stelle im Neuen Testament, Markus 9, Vers 29, wo Jesus sagt, nachdem die Jünger da probiert haben, einen Bub, der von einem Dämon besessen war, zu heilen und das nicht gegangen ist. Die Jünger fragen ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Die Bibelstelle wird nicht an allen Orten gleich übersetzt, weil es nicht in allen Handschriften das und Fasten enthalten ist, aber es gibt namhafte Handschriften, die das drinnen haben, Beten und Fasten. Es ist vielleicht auch darum nicht an allen Orten drin, weil es eben auch darum geht, es ist nicht eine religiöse Übung hier. Es ist nicht wie noch ein Zaubermittel, das wir jetzt vornehmen können, wie alles andere nichts genützt hat. Es ist nicht etwas, das wir Gott damit beeinflussen können oder gar manipulieren. Sondern es ist etwas, ich glaube, es ist ein Mittel, das Gott uns gibt, für uns mehr einfach mit ihm eins zu machen und auf seine Worte, auf seine Anweisungen zu hören. Apostelgeschichte 13, Vers 2 bis 3 haben wir so ein Beispiel, wo sich Älteste von einer Gemeinde zusammengetan haben, gefastet haben, weil sie um eine wichtige Frage gerungen haben, weil es um eine wichtige Entscheidung gegangen ist. Und da drinnen herauszufinden, was ist der Wille von Gott? Sie haben sich zurückgezogen, sie haben gefastet, für Gott zu fragen. Apostelgeschichte 13, Vers 2 bis 3. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Also beten und fasten ist nicht nur im Alten Testament, sondern im Neuen Testament etwas Normales. Es ist eine Gebetsart, ein Gebetsverstärker kann man sagen, ein Hörverstärker, wo hier das Hören auf Gott freigesetzt hat, dass sie besser gehört, weil sie haben nachher den Paulus und der Barnabas für die erste Missionsreise freigesetzt. Hier, und wenn wir dann wissen, also weite Teile der Apostelgeschichte erzählen nachher von diesen Reisen und in die ganze Mission in der damaligen Welt angefangen hat. Das war also eine ganz wichtige Entscheidung gewesen. Das wäre mal so ein bisschen ein grober Abriss gewesen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Stellen noch, wo in der Bibel gefastet ist worden. Wir können die nicht alle lesen. Was mir wichtig scheint, das ist unsere Haltung dabei. Matthäus 6 redet Jesus über das Fasten. Wie es vorher schon gesagt, Fasten ist nicht eine religiöse Übung. Ist nicht eine Leistung, die wir jetzt auch noch irgendwie müssten vollbringen, sondern es ist sich verfügbar machen für das Reden von Gott und für seine Gegenwart. Matthäus 6, 16, da sagt Jesus: Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Kämme fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht, dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt und dich dafür belohnt. Also hier warnt uns Jesus davor, dass wir Fasten nicht so zu der, wie es eben offensichtlich bei den Pharisäern und Schriftsteller, üblich ist gewesen, dass sie sich mit allem, was sie gemacht haben, sie sich so wie ein religiöses Gehabe gemacht. Also sie haben sich an die öffentlichen Plätze hergestellt und haben grosse Gebete gebetet. Sie haben, wenn sie gefastet haben sie so reingeschaut, wie sie, wenn sie ganz arme wären, dass man sieht, wie sie leiden und wie sie da all die Opfer auf sich nehmen. Sie haben peinlich genau den Zehnten von allem gegeben, für ein Ja, das Gesetz befolgen und dass alle Leute sehen, wie fromm das sie sind. Und Jesus sagt hier, genau das braucht es nicht. Das braucht es niemand zu sehen, es braucht es niemand zu wissen. Es ist nicht irgendein geistlicher Leistungsausweis, wo du dir da noch eine Medaille kannst anhängen kannst. Ich habe 3 Tage gefastet, schau mal, was ich für einen geistlichen Heavy bin. Sondern es soll etwas sein, das ganz im Verborgenen mit Gott abgemacht ist und der Vater sieht das Verborgene innen und weiss um die Geheimnisse und kennt unsere Wünsche. Und äußerlich gesehen, jetzt kommen wir schon zu den praktischen Tipps, äußerlich gesehen, kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Und das ist nicht ganz ohne, wir werden es dann nachher noch geben, dann auch noch mehr Tipps, auch äußerliche Tipps, weil es ist ja so, durch das Fasten tut sich unsere körperliche der Stoffwechselprozess tut sich umkehren. Und dann wird auch unsere körperliche Ausscheidung ein bisschen anders. Also das heisst, wir schmecken ein bisschen anders. Und das ist wichtig, dass man dem nachher auch eine Rechnung trägt, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist. Darum soll man sich waschen und die Haare pflegen. Was?
Nur das Gesicht hast du gesagt.
Das hat Jesus gesagt. Gut, also Beten und Fasten, wir haben es gesehen, ist eine Art wie ein Hörverstärker, ein Gebetsverstärker. Es wird etwas intensiver, was schon da ist. Und es ist mir wichtig, es geht nicht darum, es ist nicht eine Abmagerungskur, die wir da machen, wenn wir mal ein paar Tage oder eine Woche oder wie lange auch immer fasten. Es geht nicht um so eine Kasteiung, also eben so ein Leiden, das ich mir jetzt da auferlege, selber. So eine Selbstbestrafung. Das ist alles religiöse Kabis, das könnt ihr alles vergessen, sondern es geht wirklich darum, sich ganz eigentlich innerlich auf Gott zu konzentrieren. Darum ist es so wichtig, dass auch äußere Umstände möglichst so gehalten werden, dass das auch möglich ist, also dass man dann nicht den ganzen Abend den Fernsehen schaut oder im Internet rumsurft, wenn man freie Zeit hätte, dass man vielleicht nicht den Terminkalender mit Abmachungen und Einladungen und Sachen füllt, wo man viel Ablenkung und Betrieb hat oder Zeitungen liest stundenlang, sondern dass wir wirklich eine Fastenzeit haben. Für mich auch immer, es ist eine Zeit, wo ich wie zu Gott komme, wo ich zur Ruhe komme, wo ich abschalte und wo ich mich ganz bewusst auch von so Sachen, von anderen Einflüssen auch tue, fernhalte. Eben nicht nur vom Essen. Es geht letztendlich nicht, das Essen ist nicht einmal so das Primäre. Das Essen ist einfach, es hilft uns, weil wir dann nicht so auf unseren Körper konzentriert sind, sondern eben für anderes uns ausrichten können. Aber dass wir eine Atmosphäre schaffen, wenn wir fasten, wo wir können, zur Ruhe kommen, so gut und so weit es möglich ist. Ich weiss, nächste Woche werden die allermeisten von uns eine ganz normale Arbeitswoche haben, wo man nicht einfach kann sagen kann, ich bleibe jetzt daheim. Ihr werdet in die Schule gehen, ihr werdet in eure Büro gehen, in eure Baustellen gehen. Und das ist eine Herausforderung. Ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal gefastet habe, als ich nicht einfach frei hatte. Als ich das allererste Mal gefastet habe, habe ich eine Ferien gemacht, als ich eine Woche Ferien hatte und wusste, das ist jetzt einfach nicht so schlimm, wenn ich dann nicht so mache. Oder ich habe meine Körpererfahrung da sozusagen in Ausschluss der Öffentlichkeit einmal machen. Und das ist jetzt für die meisten von euch nicht der Fall. Darum ist es so ein bisschen ein Rausfinden, wie es ja geht. Aber darum ist es so wichtig, dass ihr sicher eben andere Einflüsse ein bisschen so weit wie möglich probiert zu dämmen. Die Zeitung einmal einfach lassen liegen, der Fernseher lassen sein. Und wirklich probiert, in die Gegenwart von Gott zu kommen. Das können ganz tolle, bahnbrechende, elementare, geistliche Erfahrungen sein für euch, die das vielleicht noch nie gemacht haben. Und ich möchte ermutigen, probiert es aus. Es muss niemand, wie gesagt, das ist jetzt nicht die Erwartung, dass die ganze Gemeinde das muss. Und einfach der Eindruck, es ist gut, wenn wir euch auch mitnehmen auf den Weg und hier etwas reingeben, wie man das auch ganz praktisch könnte machen. So eine Entscheidung zu fasten hat immer auch wieder Anfechtungen mit sich bringen. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Infragestellungen bringt das mit sich. Da kommen plötzlich so Gedanken rein, aber jetzt habe ich doch gerade den Anlass und das ist ganz wichtig und da sollte ich doch der Fit sein. Oder Angst, ich könnte wie schwach sein oder den nicht mögen. Angst, Hunger zu leiden. Oder auch die Sorge, ich bin doch sonst schon zu dünn, jetzt nehme ich noch mehr ab. Oder so der Gedanke, es ist einfach nicht die gegebene Zeit, später mache ich das schon mal, dann ist es dann vielleicht besser. Oder auch so ein bisschen die Frage, was denken denn die anderen? Ich lebe vielleicht noch in einer Familie, ich bin noch bei den Eltern daheim, ich bin in einer WG und muss mir jetzt da wieder erklären, warum ist denn jetzt nicht mehr? Oder ich bin eben am Arbeitsplatz, ich gehe normalerweise mit meinen Arbeitskollegen in die Kantine essen oder ins Restaurant und jetzt komme ich nicht mit und die fragen mich, was ist denn los, was sage ich denn da? Oder ich nehme normalerweise das 9 und jetzt nehme ich Käse oder ich trinke normalerweise Kaffee und jetzt trinke ich keinen Kaffee mehr. Und das sind alles so Fragen, die uns verunsichern, und uns auch verunsichern. Wie reagieren wir denn? Und ich glaube, der Schlüssel ist ein bisschen der, was ich gesagt habe, vorher mit dieser Bibelstelle. Einerseits ist es etwas, wo wir nicht müssen kommunizieren, wenn es nicht nötig ist. Aber da, wo wir natürlich gefragt werden, oder eine Situation reinkommen, die nicht vermeidbar ist, da ist es so gut, wenn wir einfach ganz offen und ehrlich das sagen, du fasten. Punkt, fertig. Du musst nicht viel erklären dazu. Sag ich, du jetzt im Moment gerade fasten, ist es nichts. Es ist übrigens nicht zu empfehlen, eben, wenn du sonst normalerweise mit deinen Kollegen in die Kantine oder in die Beiz gehst, gegessen, dass du einfach mitgehst und dann dort einen Tee trinkst und ihnen zuschaust beim Essen. Es ist eher komisch, oder? Es ist wirklich besser, wenn ihr die Zeit nachher wirklich für euch habt, in die Stille geht, an einen Ort könnt gehen, wo ihr Ruhe habt, oder einfach könnt ihr Gegenwart von Gott sein. Es ist gut, wenn wir auch beten, während dieser Zeit, die wir vielleicht haben. Aber es ist mir auch wichtig, euch zu sagen, es geht nicht darum, dass ihr so in einen Gebetsstress hineinkommt. Einfach ein Sein bei Gott. Ein Sein vor Gott. Und ihm aber auch die Fragen, die wir haben, die Anliegen, die wir haben, auch ganz klar und offen kommunizieren und sagen, weisst, hier wollen wir einen Durchbruch. Hier brauche ich eine Antwort. Das sagen wir ihm. Und darum fasten wir. Und das kann man ihm auch immer mal wieder sagen, aber er hat es eigentlich schon beim ersten Mal gehört. Darum fasten, ihr Leben fasten immer wieder als eine Zeit, wo ich nicht viel sage und viel mache. Wo ich nicht einmal viel beten manchmal, sondern einfach mit ihm zusammen sein. Ich kann mich gut erinnern, ich habe mal an einer Woche reserviert, wo ich ins Jaunhäuschen gegangen bin für das Fasten. Das ist ganz ideal, so ein Jaunhäuschen, wenn man das hat. Man sich zurückziehen. Es ist übrigens ganz praktisch, wenn man mal nicht den Rucksack von Food und Sachen mitschleppen muss, sondern das Zahnbürstchen und ein bisschen Ersatzkleider längen. Und man einfach eine ganze Woche dort ist und nie muss einkaufen, nie muss kochen. Ganz praktisch. Man hat ungeheuer viel Zeit und es macht alles viel, viel einfacher. Aber schon das ist natürlich einfacher oder am gäbigsten, wenn man es allein macht. Ich persönlich habe es geschätzt, wenn ich mich zurückziehen konnte, wenn ich allein war und nicht noch mit vielen anderen zusammen war. Wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Familie habt, ist das im Normalfall nicht möglich, dass man mit der Familie das kann machen. Aber als ich dann eben mal in dieser, mir entschieden habe, ich nehme mir eine Zeit vom Fasten, ich habe Fragen, die ich bewege, ich habe Entscheidungen, die ich treffen muss, ich bin in Auseinandersetzungen, in Herausforderungen, wo ich nicht recht weiss, wo geht der Weg von Gott da durch, und ich will wieder mal einfach eine Zeit haben, eine längere Zeit haben, wo ich einfach am Herz von Gott bin. Und ich kann mich erinnern, als ich mich entschieden habe, die Fastenzeit habe, bin ins Auto gehockt, bin Zimmertal hinterher gefahren, und es ist keine 10 Minuten gegangen. Ich habe noch gar nicht angefangen mit Fasten, und Gott hat davon reden. Wie Gott gesagt hat, endlich nimmst du mal wieder Zeit für mich. Endlich bin ich wieder mal erste Priorität in deinem Leben. Du sagst, ist nicht immer allem anderen hinterher nachher. Das ist für peinlich, meinst du, aber gell, jetzt so sind wir, hä? Und Gott hat so das Gefühl gehabt, hat mir das schon lange sagen und irgendwie keine Gelegenheit gefunden, weil ich auch gar nicht zugelassen habe und mir nicht die Zeit genommen habe. Und während dieser Fahrt dort rauf, es geht ja, wann geht es, etwa knappe Stunde, hat man dort rauf, hat mir Gott schon alle wesentlichen Fragen beantwortet gehabt. Das war herrlich, oder? Aber das Gegenteil auch erlebt, wisst ihr? Das gibt es auch. Ich habe Fragen, dringende Fragen, die ich am Bewegen bin, die ich Antworten brauche, die ich Entscheidung muss treffen. Ich lege Gott in den Ohren, nehme mir Zeit, die Fasten gehören nichts. Ich hatte Fastenwochen, wo ich eine ganze Woche lang nichts gehört habe von Gott. Keine Antwort bekommen habe. Und ich bin fast verzweifelt. Ja, das Fasten beendet, das Fasten gebrochen, abgebrochen, also nicht vor der Zeit, einfach und bin heimgegangen und 2-3 Tage später hat Gott geredet. genau wie beantwortet. Das habe ich mehr erlebt als das andere. Dass Gott erst nachher gerettet hat, erst nachher sich offenbart hat. So gibt es ganz verschiedene Erfahrungen. Jetzt kommen wir noch so ein bisschen zu den praktischen Aspekten. Wichtig ist, dass ihr wisst, unser Körper ist dazu geschaffen, dass er fasten kann. Jeder. Das ist wie ein zweites Programm. Und du kannst den Schalter umdrehen. Jetzt läuft er auf Programm B. Normalerweise laufen wir auf Programm A. Das heisst, wir leben von der Nahrung und wir müssen täglich Nahrung aufnehmen. Meistens sind es 3 Mahlzeiten und noch ein bisschen Zwischenverpflegung und Trinken. Dass wir leben und dass wir funktionieren, das ist das Programm A. Das kennen wir, das ist uns vertraut. Jetzt gibt es noch das Programm B. Das heisst, wir nehmen keine Nahrung auf. Und dass der Körper kann umschalten auf das Programm B, Fasten, braucht es meistens ein bisschen Zeit. In meiner Erfahrung habe ich gemerkt, es dauert so zwischen 0 und 3 Tage, wo der Körper braucht zum Umstellen. Und wenn der Körper umgestellt hat auf Fasten, dann ist es dann ganz genial. Die Umstellungszeit ist manchmal ein bisschen eklig. Aber wenn ihr mal umgestellt habt, auf Programm Fasten läuft, dann geht es euch wunderbar. Dann habt ihr überhaupt nie Hunger. Und nicht einmal das Bedürfnis, etwas zu essen. Ihr seid normalerweise wesentlich fitter. Nicht unbedingt körperlich, aber geistig viel fitter. Ihr seid viel wacher, braucht weniger Schlaf. Mögt länger, mögt besser, seid viel konzentrierter. Und erlebt eben jetzt vom geistlichen Aspekt her einfach Gegenwart und Beziehung zu Gott viel unmittelbarer und intensiver. Und das ist genial. Aber die Umstellung ist manchmal ein bisschen eine Challenge. Und von der müssen wir jetzt auch reden, wie kann ich umstellen? Wie kann ich, oder weil man hier nie einen Knopf, den man drehen kann, das wäre noch gäbig. Das muss anders geschehen. Und die Umstellung ist wichtig. Einerseits, dass der Anfang vom Fasten definiert ist. Also, ihr müsst wie euch für euch selber wissen, wann fange ich an. Und wenn ihr das wisst und euch selber das sagt und eurem Körper das auch sagt, ab dann gibt es dann nichts mehr zu essen. Ab dann laufen wir dann auf Programm B. Das hilft dem Körper, dass ich schneller umstellen kann. Also, ihr merkt, das ist eine mentale Frage auch. Und das andere ist eine rein äußerliche, den Körper darauf vorzubereiten, dass sie auch langsam reduzieren. Also, dass sie nicht noch am Abend, bevor ich dann erwähnt, fasten am nächsten Tag, noch ein 6-Gang-Menü hinter den Tisch mit schwerstverdaulichen Sachen und noch einem fetten Dessert und so richtig. Und dann am nächsten Morgen anfangen fasten. Das kann man auch, versteht ihr? Es ist nicht, dass das nicht geht. Es ist nur, ihr werdet relativ viele negative Nebenwirkungen müssen erleiden und erleben. Weil es ist ja so, von dem an, wo du fährst, anfangen fasten, funktioniert deine Verdauung nicht mehr. Der ganze Darmtrakt wird sozusagen runtergefahren. Und das heisst, alles, was jetzt noch drinnen ist, in deinen Gedärmen, das verdaut sich jetzt einfach noch weiter. Und scheidet es nicht aus. Also das heisst, es tut eben auch die Sachen noch weiter verdauen, die es sonst hat ausgeschieden. Und dort sind manchmal schon gewisse Giftstoffe drin, die eben dann nachher zu Kopfweh führen oder zu Übelkeit führen. Darum ist es hilfreich, wenn man, also ich würde sagen, einen Tag vor dem Fasten, so einen Vorbereitungstag hat, wo man ganz bewusst einerseits wenig isst, und nur leicht verdauliche Sachen isst und ganz viel trinkt schon dann. Also so Saft und Suppen und Sachen, die leicht verdaulich sind, wo man heute noch viel essen, genug essen, aber einfach leicht verdauliche Sachen. Und dann am nächsten Tag erst mit dem Fasten anfangen. Das ist eine ganz wichtige Hilfe einfach. Wie gesagt, man kann es anders machen. Nachher während dem Fasten ist wichtig, dass ihr ganz viel trinkt. Ich habe jetzt zwar in der Bibel gelesen, das hat so crazy Typen gegeben, die haben ja nichts getrunken. Das gibt es scheinbar, ist das möglich? Das braucht aber eine übernatürliche, geistliche Versorgung. Also wenn der Mose 40 Tage nicht gegessen und nicht getrunken hat, das ist medizinisch gesehen, biologisch gesehen nicht möglich. Ihr könnt nur 3 Tage sein, ohne zu trinken, und nachher fährt ihr einfach ausdörren und das führt zum Tod. Also die Zeit da würde ich jetzt nicht empfehlen, da irgendein Experiment zu machen, sondern viel trinken. Und jetzt was trinken wir?
Nicht Kaffee.
Nicht Kaffee, nicht Schwarztee. Also keine Getränke, die Aufputschmittel drin haben, keine Coca-Cola, keine Milch. Fett drinnen, mit Milch kann man sich auch ernähren im Grunde genommen, das sieht man bei den Babys. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie eine Saftkur machen, sondern es geht darum, dass wir fasten wollen. Das ist einfach etwas anderes. Wenn ihr wollt, dass euer Körper umstellt, müsst ihr ihm wirklich nichts mehr geben, wo Kalorien drin hat, also keine kalorienhaltigen Säfte, sondern einfach Wasser im besten Fall. Beste Tee kann man auch, Tee hat auch keine Kalorien und möglichst kein Zucker oder nur ganz wenig oder Süßstoff oder so. Weil wenn ihr ganz viel zuckerhaltige Sachen nehmt, das ist einfach eine Kalorienbombe. Das kann zwar den Blutzucker im Moment ein bisschen aufgetrieben, aber das hat ja keine Substanz nachher. Macht es nur ein bisschen durcheinander. Also wenn ihr merkt, jetzt habt ihr Gefahr, ihr seid am Fasten schon, ihr seid vielleicht am zweiten, dritten Tag und jetzt habt ihr so einen Schwächeanfall, Blutzucker ist im Keller, das kann passieren, dann kann es durchaus hilfreich sein, mal vielleicht einen Tee zu nehmen mit ein bisschen Honig drinnen oder mit ein bisschen Zucker, für das ein bisschen hilft aufzubauen oder auch mal einen Saft zu nehmen, das könnt ihr schon. Da müsst ihr einfach auch ganz fest auf euren Körper hören. Ihr merkt, was euch gut tut. Was ich zum Beispiel auch viel mache, ist, dass man zwischen etwas Warmes hat und etwas Salziges. Ist so eine fettfreie Bouillon. Das tut richtig gut. Ich habe mit Rivella Blau habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Man muss einfach auch Kohlensäure rausschütteln. Das ist ein bisschen, aber das hat praktisch keine Kalorien und es fühlt sich so ein bisschen an, wie es eben gleich ein bisschen eben den Bauch füllt. Und wenn ihr viel trinkt und der Bauch eben gefüllt ist, das hilft auch, dass ihr nicht so Hungergefühl habt. Das ist so ein bisschen etwas da. Jetzt die viel Kaffee trinken. Auch das ist gut, wenn ihr möglichst früh mit dem aufhört, bevor ihr anfängt zu fasten. Weil meistens, wenn man einen Kaffeeentzug macht, das wisst ihr, habt ihr sicher auch schon gemerkt, das hat immer fast Kopfweh zuvor. Und wenn ihr nicht unbedingt Kopfweh weht während dem Fasten, ist es gut, wenn ihr ein bisschen vorher aufhört mit dem Kaffee. Dass ihr dann nicht so an diesen Nebenerscheinungen leidet. Ich sage, also ich muss sagen, das alles erlebt, das ist manchmal ein bisschen ein Durchleid, eben so in den ersten 1-2 Tagen bis maximal am dritten Tag kann das vorkommen, dass man so leicht das Kopfweh hat, dass man manchmal sogar so eine Übelkeit hat. Das kann es geben. Das müsst ihr euch nicht entmutigen, wenn das so ist. Und was gut ist, als vorher schon angetönt, körperlich sich zertüchtigen, also gehen laufen, gehen spazieren, man kann auch joggen, kann man auch einfach nicht unbedingt Hochleistungssport und irgendwelche verrückte Sachen machen. Also ich habe so schon gemacht, ich bin schon mal was für einen Berg bin ich mal gelaufen während dem Fasten. Es ist einfach so reingegangen, versteht ihr? Aber es geht immer so gut, es ist alles so einfach. Und man macht so gut. Und das ist wichtig, ich habe gemerkt, körperliche Bewegung, gerade dann, wenn man vielleicht so eine Müdigkeitsphase hat oder so eine leichte Übelkeit spürt, wenn ihr so Symptome habt, einfach ein bisschen bewegen, ein bisschen Velo fahren, ein bisschen laufen, ein bisschen joggen, das tut sehr gut. Das ist übrigens so eine gute Art, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. so ein bisschen für sich draussen zu sein, sich zu bewegen, hilft, dass man klare Gedanken kann haben. So, das habe ich auch schon gesagt. Da. Das habe ich auch schon gesagt, hat sich Blättchen fertig. Gut, dann kommen wir noch zur Frage, wie wir das fast so wieder beenden. Das ist dann genauso wichtig, wie wenn wir es anfangen. Ein wichtiger Punkt, der nicht ganz ohne ist. Auch das ist hilfreich. Es muss nicht zwingend sein, aber es ist hilfreich, wenn ihr auch den Schluss vom Fasten schon wie definiert. Sagt ihr, ich fange dann an, sagen wir jetzt am Dienstagmorgen an und ich höre am Freitagmorgen auf oder so irgendetwas. Es ist übrigens gut, am Morgen aufzuhören, nicht am Abend. Morgen aufzuhören mit dem Fasten, darum heisst es auf Englisch Breakfast. Das Morgen, das heisst Fasten brechen. Breakfast kommt von dem. Weil wir fasten nämlich im Grunde jede Nacht, das wisst ihr nur noch nicht. Wir fasten nämlich jede Nacht, wir essen die ganze Nacht nichts. Das ist schon immer ein kleines Fasten, wo essen dann am Morgen und das Fasten brechen. Also das Fasten brechen am Morgen, warum? Der Körper muss sich wieder auf Programm an, wieder zurückumgestellt werden. Und das ist genau der gleiche Prozess wie dieser Weg. Und ich habe es oft erlebt, dass das wieder zurückschalten manchmal noch ekliger ist als das Umschalten. Oder? Weil der Magen, wenn er nichts überkommt, über längere Zeit zieht sich zusammen. Gedärme funktionieren nicht mehr. Und das muss alles wieder belebt werden. Jetzt, wenn du ein riesen Menü in den Tisch ist, und der Magen, der jetzt da sich zusammengezogen hat, sich plötzlich wieder über das Mass ausdehnen, kann das sehr starkes Bauchweh mit sich führen. Insbesondere, wenn ihr fettige Sachen essen, kann das ganz ekliges Bauchweh geben. Ich hatte das leider in letzter Zeit fast immer gehabt. Und wenn das in der Nacht ist, kann man einfach sagen, ihr könnt nicht schlafen. Und das Bauchweh ist so stark, also, ja, nicht können schlafen. Darum ist es gut, wenn ihr am Morgen mit Fastenbrechen anfängt, also mit Essen wieder anfängt. Und ganz wieder sanft. Viel trinken, viel Saft, ganz viel leichter, ähnlich wie der Tag vor dem Fasten, der Tag nach dem Fasten. Viel leichtverdaulich, so die Menge wirklich sehr bescheiden, nämlich wenig. Es kann dann sein, dass dann plötzlich so ein Heisshunger über ihn kommt, wenn er wieder fährt zu essen, weil eben der Körper wieder auf normal getrimmt ist. Dort müsst ihr ein bisschen Disziplin haben, dass ihr mich nicht überfordert. Und nachher einfach sukzessive langsam wieder mehr nehmen und dort schauen, vor allem fetthaltige Nahrung ist einfach immer ein Problem. Gut. Habt ihr noch Fragen? Wer nicht so fasten, ja. Also nicht fasten sollten schwangere Frauen und stillende Mütter, Kinder, also nicht, dass man nicht auch mal ausprobieren kann, aber Kinder sollten im Normalfall nicht. Und nachher einfach Leute, die Medikamente nehmen, regelmässig, dort ist es einfach wichtig, dass ihr das mit dem Arzt besprecht vorher. Weil es ist ja so, wenn ihr fastet, reagiert der Körper viel sensibler auf jeden Stoff. Also du kommst dann mit einem Bruchteil von diesen Medikamenten, die du sonst brauchst, aus und die haben die gleiche Wirkung. Das ist dann noch wichtig. Es gibt auch zum Teil Medikamente, ja, die sehr stark mit dem Messer zusammenspielen und das müsste man einfach mit einem Arzt anschauen. Wenn ihr irgendwelche Kreislaufprobleme habt, Herzprobleme habt, sollte man auch nicht fasten, ohne dass man es mit dem Arzt besprochen hat. Das ist nicht unmöglich in diesen Fällen, ich das ganz klar sagen, aber es ist einfach wichtig, dass man nicht irgendetwas macht, was nachher ungut rauskommt. Aber wenn ihr normal gesund seid, normal so für Anlagezeit, gibt es keinen Grund, das nicht auszuprobieren. Eben Alkohol natürlich auch kennen trinken, das ist auch klar während dem Fasten. Also da reicht doch ganz wenig nachher für dramatische Auswirkungen. So. Auch gewisse Säfte, die abführend sind, das ist natürlich auch noch so ein Gedanke. Ja. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Man kann auch als Vorbereitung zum Fasten so also ein bisschen abführende Säfte trinken, dass der möglichst eben leer sind. Das hilft, dass man eben nicht das Kopfweh hat oder die Übelkeit, wenn der Körper da noch Zeug verdaut, sonst ist es nicht mehr verdauen. Muss man nicht unbedingt, aber kann man. Aber auch dort, wenn man dann mal fastet und dann abführend im Saft trinkt, das kann dann auch wie Durchfall haben. Das geht dann durch, wenn dann nichts da ist und nichts da. Und dann müsste ich auch vorsichtig sein. Ich habe, glaube ich, mal Randensaft habe ich mal getrunken. So ein bisschen. Ich dachte, das ist so ein Saft, der hat ja nicht viele Kalorien. Oder mal von dem Pflaumen- oder Zwetschgensaft habe ich ein bisschen gehabt. Das war furchtbar. Ich habe einfach im WC gehockt. Das läuft wie durch, das ist gar nicht angenehm nachher. Aber so mal ein bisschen Tomatensaft zum Beispiel, das kann man während dem Fasten nehmen, wenn man merkt, jetzt brauche ich ein bisschen Energie. So. Ja. Und sonst dürft ihr jederzeit gerne fragen, wenn ihr Unsicherheiten habt, jetzt rein vom Äußerlichen her. Es ist sonst noch Fragen. Du kannst es so lange machen, wie du willst im Grunde genommen. Eben, ich denke, Jesus hat 40 Tage gefastet. Das ist sicher eine obere Grenze. Erfahrung ist ein bisschen die, je mehr Reserven du hast, desto länger kannst du eigentlich fasten. Und je weniger Reserven du hast, desto schneller sind die halt aufgebraucht. Das ist übrigens so mit dem Grund, eben das, was ich gesagt habe, es gibt so wie eine Umstellung vom Körper. Der Körper stellt eben um. Also, er heisst, er tut nachher Nahrung nicht mehr aus dem Magen nehmen oder aus dem Gedärm nehmen, sondern der Körper nimmt nachher die Nahrung, die er braucht, aus der Reserve. Und das hat ganz eine gesunde Nebenwirkung. Das tut nämlich den Körper entschlacken und auch entgiften. Und darum geht ja medizinisch gesehen das Fasten, wo man sagt, ja, das hilft zum Entschlacken und so. Also, den Nebeneffekt haben wir natürlich auch. Es ist also sehr gesund, Fasten. Das tun Ärzte empfehlen. Es gibt heute ganz populär wieder in der Esoterik auch, also Fastenkuren und so. Das ist wirklich erwiesen, dass das etwas Gesundes ist. Und das werdet ihr auch merken. Tut euch gut. Man nimmt auch ein bisschen ab. Aber es geht eigentlich im Fasten, das wir machen, nicht darum abzunehmen. Da müsst ihr auch nicht Angst haben vor dem Abnehmen. Ich nehme immer, wenn ich eine Woche lang faste, nehme ich immer etwa 2-3 Kilo ab. Und mehr im Normalfall nicht. Und nach einer Woche habe ich die 2-3 Kilo wieder. Also das ist nicht, es nützt auch nicht viel, die denken, oh ja, das ist eine gute Gelegenheit, dann kann ich da mal meine vorigen Kilo abbauen. Fasten ist nicht eigentlich sehr gut geeignet für abzunehmen. Das ist nur etwas Punktuelles. Aber ihr könnt, ich habe das auch im Vorfeld mal gesehen, auf Fragen. Man kann einen Tag lang fasten, man kann zwei, man kann drei, man kann eine Woche, man kann zwei Wochen. Das Problem ist einfach, wenn ihr kürzer tut und der Körper gar nicht umstellt auf Fasten, dann hat er wie nur die Übergangszeiten und die sind nicht so angenehm. Darum, ich empfehle eigentlich, dass ihr möglichst, wenn es geht, so 3 Tage Minimum tut mal. Weil dann ist gewähr, dass euer Körper wirklich kann umstellen kann. Und dass ihr auch wieder reinkommt. Und wenn ihr kürzer tut, dann kann man einfach nur eine Mahlzeit einfach mal auslassen oder mal einen Tag lang nichts essen. Das kann man alles machen. Ist aber wie nicht das Gleiche. Oder Moslem machen das ja in ihrem Fastenmonat, im Ramadan. Da tun sie einfach den ganzen Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen. Und dafür, sobald Sonnenuntergang ist, dann lösen sie nachher rein und machen ihre Gelage, wo ich muss sagen, das ist überhaupt nicht der Gedanke vom biblischen Fasten. Es ist eher eine Pervertierung geradezu. Eben eine religiöse Pflicht, eine religiöse Übung, ich muss mich jetzt da durchbeissen, einen Tag lang, und nachher, wenn es dann endlich vorbei ist, dann kann ich dann wieder voll reinlassen. Das ist völlig nicht das, was wir mit Fasten bezwecken wollen. Keine Hungerübung, keine religiöse Pflicht, sondern es uns Gott einfach zur Verfügung stellen und äussere Sachen mal wie weg tun und sich auf die innere Beziehung zu Gott zu konzentrieren. Ist gut. Sind wir dabei? Wollen wir es ausprobieren? Und wie gesagt, ja.
Ja. Ist
das
wirklich nicht so eine Übung,
die
einfach
nichts
machen,
wenn es einfach. Ja, wie gesagt, eben, wenn man die äußeren Umstände nicht beeinflussen kann, den Arbeitsprozess. Ich weiss einfach noch, als ich das erste Mal gefastet habe, als ich ganz normal gearbeitet habe, dann noch als Ingenieur im Büro und so, ja, gewusst, ich habe nicht sehr viel Zeit, ausser eben vielleicht die Mittagspause, wo ich kann zur Ruhe kommen. Sonst bist du voll dran, bist am Telefonieren, am Organisieren, am Umsäckeln. Und gleich habe ich gemerkt, durch das, dass der Körper wirklich reduziert ist, tue ich mich automatisch auf die wichtigen Sachen begrenzen. Es hilft mir, Prioritäten besser zu setzen. Ich habe viel mehr aus einer Ruhe raus, aus einem Frieden raus Entscheidungen getroffen. Unter dem Strich bin ich viel effizienter gewesen, weil ich mich auf das Wesentliche konzentriert habe und das Unwesentliche können weglassen. Und eben, wenn du, das wirst du merken, wenn du hockst und aufstehst, eben der Blutzucker ist einfach ein bisschen tiefer. Das kann dir gerade so Momente mal ein bisschen, und du säckelst einfach nicht so schnell im Zeug rum, wie du es sonst machst. Und es tut dir das ganze Lebenstempo tut dir einfach ein bisschen runter. Und ihr werdet merken, auch wenn ihr im normalen Berufsalltag seid, dass das eigentlich ganz eine schöne Erfahrung ist. Du machst alles ein bisschen langsamer. Ein bisschen weniger gestresst. Ein bisschen weniger hysterig. Aber effizienter dafür. Zielgerichteter. Also so habe ich es erlebt. Das ist für mich ein Wunder gewesen. Aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass wir Gott auch echt darum bitten, dass er uns auch in dieser Zeit Gnade schenkt, dass die Arbeitsprozesse, die wir drinnen sind, nicht zu heavy sind. Aber ihr werdet auch merken, es hilft euch auch, einfacher mit Stress umzugehen. Auch mit emotionalen Sachen, wenn euch Leute Karren fahren. Das kann nicht passieren, wenn man in einem Büro hockt und irgendeine so eine Aufbrache kommt. Anläutet, wo das Eindruck hat, das Produkt, das du ihm verkauft hast, ist der letzte Zeichen, und das funktioniert nicht, und der Tag hat ein bisschen rauslässt, und du merkst, du bist wie in einer Ruhe. Du hast gar nicht Kraft, aus dir raus nicht zu reagieren. Du machst dich eigentlich selber ein bisschen schwach, und du erkennst da drinnen, auch bei der Schwachheit ist Gott mächtig. Also, außer man tut es, müsst ihr einfach ausprobieren. Es ist idealer, wenn man Zeit hat, das würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn man möglichst viel freie Zeit hat, die man nutzen kann. Aber es ist nicht immer möglich und ich habe wirklich auch gerade im Arbeitsprozess sehr gute Erfahrungen gemacht. Dass es eigentlich sehr gut ist gegangen. Sogar besser als ohne. Ja. Gut, also ich glaube, wir müssen da langsam zu einem Ende kommen. Ich bete jetzt noch und werde hier das Fasten wie in diesem Sinn auch noch freisetzen. Jesus, du hast uns mit dem Fasten noch ein Werkzeug gegeben, ein Mittel gegeben, wo wir etwas dürfen erfahren, was viel mehr einfach um dich und um uns geht. Also um äußerliche Sachen. Aber du hast unseren Körper so geschaffen, dass er fasten kann. Und ich glaube, es ist normal, dass deine Gemeinde auch das Fasten wieder entdeckt und wieder praktiziert. Zur Zeit oder zur Unzeit. Und wir wollen dir jetzt die Zeit bringen, von diesem Fasten, mit der Bitte, dass du jedes Einzelne, was sich jetzt innerlich entschieden hat, oder sich noch wird entscheiden, ich will das machen, wo du jedes Einzelne segnest, wo du jedem Einzelnen begegnest, und ich sage auch, das Umstellen vom Körper soll schnell gehen, ich sage auch, es sollen keine Nebenwirkungen sein, Kopfweh, Übelkeit, Schwächeanfall, das soll alles nicht sein, es soll das Wohlbefinden sein, es soll die Intensität sein von deiner Gegenwart, es soll die Nähe sein zu deinem Vaterherz, setze das frei. Und ich sage dir, wir tun das, weil du uns das geboten hast. Und wir tun das auch, weil wir glauben, dass du den Abi willst heilen und schon geheilt hast. Dass wir auch für ihn einstehen, für ihn fasten. So wie ein Nehemia gefastet hat für sein Volk. So wie eine Esther. Oder das Volk gefastet hat für die Esther. Dass sie den Durchbruch erleben, wollen wir auch einstehen, wollen wir beten, wollen wir fasten für einen Adi, dass er seinen Durchbruch erleben kann, dass du besser zu uns kannst reden, dass wir dich besser hören können, dass wir auch prophetisch Eindrücke bekommen, wo du reinredest, wo du sagst, was du möchtest. Sei es für uns selber oder auch für Adi, danke, dass du das alles parat hast und jetzt freisetzt. Und ich spreche da auch Schutz aus über diese Zeit. In deinem Namen, Jesus, dass der Fintanik Verunsicherungen bringen kann, Ängste hineinbringen, all das weise ich weg in deinem Namen, Jesus. Amen.